Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Auch als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, wie Russlands Dauerherrscher Putin an diesem 9. Mai mal wieder die Geschichte auf seine Weise interpretiert hat. Dann rufen wir bei einem der renommiertesten deutschen Regisseure an, um zu erfahren, warum er seine Sommerinszenierung absagen musste. Wir gehen ins überdachte, klimatisierte Berliner Ensemble und schauen, was der reguläre Spielplan bietet, nämlich ein Stück zur Fußball-EM. Und dann gibt es ja eine Zeitreise mit Fotos aus 60 Jahren Wandel in Berlin. Und der war bekanntlich so stark wie in keiner anderen deutschen Stadt. Und wir sind in Bayreuth, um ganz bewusst nicht Wagner zu hören und zu sehen, auch nicht in sein Opernhaus zu gehen, sondern wir gehen in das ältere der beiden Opernhäuser in Bayreuth, nämlich das Markgräfliche, und hören eine Oper von Christoph Willibald Gluck, die 250 Jahre niemand mehr aufführen wollte. Ein Fehler, wie sich jetzt herausstellt. Seit Jahrzehnten geht es jetzt schon so. Ganze Generationen sind damit groß geworden in Russland, dem Tag des Sieges am 9. Mai mit der großen Militärparade in Moskau. Und eigentlich geht es ja um den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Doch Putin, der Machthaber, der unendliche Machthaber, ist, wie er ist. Er nutzt die große Militärparade zur Rechtfertigung des Krieges gegen die Ukraine. Die russischen Soldaten, die derzeit dort gegen die Ukraine kämpften, seien Helden. Und er nutzt den Tag auch für eine Drohung mal wieder gegen den Westen. Und der Westen, der sei ja sowieso revanchistisch, würde die Geschichte verhöhnen und den Nazis von heute Vorschub leisten. Irina Scherbakowa ist Menschenrechtlerin, Mitbegründerin der Organisation Memorial im deutschen Exil und jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Scherbakowa.
Guten Abend.
Diese Siegesparade, der Tag des Sieges, 9. Mai, ist ja auch ein Feiertag schon immer in Russland gewesen. Eigentlich auch ein recht populärer Feiertag, aber immer wieder verbunden natürlich auch mit diesen Militärparaden. Wenn Sie sich die von heute anschauen und die Aussagen von Putin heute sehen, das ist ja die dritte nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Was war das für eine Parade aus Ihrer Sicht?
Na gut, erstens war das eine, wie soll man sagen, wie seit 3 Jahren, also mit dem Unterschied, dass es reduzierter war, weniger Teilnehmer, weniger Technik, alte Technik, alte Panzer, wahrscheinlich aus den Gründen, also um vielleicht also die Armee nicht verärgern, dass man noch die ganze Technik dahin holt, also was alles an der Front fehlt. Also wenigstens, das war reduzierter. Neu war, dass dort die Kolonne marschierte von den, wie Sie schon gesagt haben, Teilnehmer dieses Krieges gegen die Ukraine. Und die Rede war ja das Übliche: Wir sind Opfer, wir sind eigentlich gegen uns ist der böse Westen, wir müssen uns verteidigen. Und was natürlich vielleicht wirklich stimmt, dass die Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg ja wirklich fast verschwunden war.
Also dieser Begriff ist ja in Russland, das ist ja der Begriff für den Zweiten Weltkrieg und die Opfer, die da auch gebracht worden sind.
Und wiederum, der ganze Europa war damals gegen uns, also völlige Fälschung und Instrumentalisierung der Geschichte. Und wir kämpfen, wir haben den den Nazismus damals bekämpft, aber nicht ganz, weil wir in der Ukraine gegen Nazismus kämpfen. Und die Fotos, wie er sitzt, umringt von 2 Greis-Veteranen, ist ein ganz, ganz, ganz schreckliches Bild, wenn Sie das gesehen haben. Also da sah alles natürlich wie in einem Horrorfilm, mehr oder weniger. Und ich würde ja sagen, das ist natürlich ein Höhepunkt der ganzen der Instrumentalisierung. Und dieser Tag war nicht immer übrigens Feiertag, weil Stalin hat 1946 den 9. Mai als Feiertag abgeschafft, damit es keine, weil die Erinnerung eine ganz tragische und schreckliche Erinnerung und das ist und an Millionen Opfer und eigentlich eben gar nicht passte.
Ja, aber es war ja in den letzten Jahrzehnten war es ja schon Feiertag auch immer.
Ein familiär gefeierter Feiertag,
der auch ganz offenbar auch relativ ehrlich von vielen Millionen Russen ja auch gefeiert worden ist und an dem viele noch heute festhalten, oder?
Ich glaube, feiern ist ein falsches Wort. Denn solange die wirkliche Frontsoldaten am Leben waren, oder die Menschen, die wirklich diesen Krieg erlebt haben. War das im gewissen Sinne ein, für viele eine Alternative? Und das war kein Feiern. Also mein Vater war Kriegsinvalide und ich weiß, dass er das kein Feiertag war, sondern es war ein Tag der tragischen Erinnerung und wirklich nie wieder. Um Gottes Willen, alles nur nicht, nur nicht der Krieg. Und Putin hat diesen Tag in einen militaristischen, also chauvinistischen, imperialistischen Tag verwandelt. Und das seit eigentlich mehreren Jahrzehnten schon. Und das, was wir heute gesehen haben, das ist eine absolute schon Aushöhlung, also dieser menschlichen Erinnerung, absolut. Also da ist ja wirklich fast nichts geblieben. Vielleicht noch in einigen Familien, noch sozusagen im Stillen an die Opfer, aber was sozusagen nach oben rausgekommen ist, ist absolute Verhöhnung.
Ja, das ist natürlich
Von diesem Trauer, absolut. Nur der militaristische Geist, Instrumentalisierung der Geschichte. Und wissen Sie, was noch ist? Ja. Also das ist dieser Versuch, sich an diese tragische Erinnerung anzuknüpfen, an die tragische Lyrik, an die Lieder dieser Zeit, weil wirklich Opfer unermesslich waren. Also ist so, als wissen Sie, als die Zombies, die versuchen sozusagen an irgendeiner realer Blut sich Nahrung zu suchen. Und in diesem Sinne wirklich zerstören ja sie alles. Auch dieses tragische und lebendige Erinnerung. Und ich weiß nicht, wann sie wieder auferstehen kann. Ich glaube nur, wenn dieser Krieg also für Putin mit einer Niederlage endet und die Menschen es wirklich begreifen werden, was das für ein Krieg ist. Nur in dieser Situation.
Ja, Sie haben ja auch schon von den antiwestlichen Reflexen gesprochen, die auch heute an diesem 9. Mai wieder deutlich geworden sind. Also der Westen als Urfeindbild, wenn man so will. Was sollte denn der Westen lernen aus diesem 9. Mai von heute, aus dieser Parade, aus diesem, wie Sie sagen, auch Missbrauch der Geschichte im Umgang mit Russland? Welche Lehren sollte man daraus ziehen?
Ich glaube, die Lehren, die da gezogen werden sollen, also ich glaube, es müssen keine Illusionen in dem Sinne noch bestehen, weil ich weiß, es gibt ja noch Illusionen, als dass also man irgendeinen Frieden mit Putin schließen
verhandeln kann.
Ja, verhandeln, Frieden, gut, also die Kriege enden mit dem Frieden aber und mit irgendwelchen Verhandlungen. Aber wann das und auf welche Weise das sein wird, das wissen wir heute nicht, weil Putin hat gezeigt, dass sozusagen das heutige Leben und die Existenz dieses Landes jetzt absolut an den Krieg gebunden ist, den man als Krieg nicht, den man also ohne dieses Wort zu gebrauchen, aber dieser Krieg ist jetzt ein permanenter Krieg. Es kam absolut deutlich. Und seine Teilnehmer werden zu den Helden und die ersetzen dann die Helden des Zweiten Weltkrieges. Und das ist eine, würde ich sagen, so eine Vorstellung, als wird er ewig an der Macht bleiben. Und dieser Krieg wird ewig dauern. Ich glaube, diesen Eindruck wollte er vermitteln. Und natürlich Angst.
Ja. Irina Scherbakowa, Menschenrechtlerin, Mitbegründerin der Organisation Memorial, über diesen 9. Mai, den dritten Tag des Sieges, wird er in Russland immer wieder genannt, mit der entsprechenden Militärparade, die diesmal kleiner ausgefallen ist, aber die antiwestlichen Reflexe und auch die Verdrehung der Geschichte, die wurden heute da offenbar noch einmal wieder deutlich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Anfang Mitte Mai, die Proben für diverse Sommertheater gehen los. Überall im Land sitzen Menschen ja im Sommer eigentlich immer sehr gerne unter offenem Himmel und schauen sich Stücke an, aber dies zu finanzieren wird offenbar immer schwerer, denn für das Sommertheater im schönen Oberammergau fanden sich einfach nicht genug vorab Kartenkäufer, um sicherzugehen, dass das Geld auch wirklich zusammenkommt. Dort, übrigens in Oberammergau, wo sonst alle 10 Jahre die Passionsspiele über die Bühne gehen, finden eben seit Jahren auch Sommertheater statt. Diesmal sollte es auch so sein, aber es musste abgesagt werden. Sollte übrigens eine Uraufführung von Christian Stückel sein, der auch die Passionsspiele inszeniert und sonst Intendant am Münchner Volkstheater ist, wo wir ihn jetzt erreichen. Schönen guten Abend, Herr Stückel.
Guten Abend.
Es sind offenbar nicht genug Karten verkauft worden im Vorfeld da in Oberammergau. Wie kann das sein?
Ja gut, also wir machen seit Jahren da draußen mit vielen Laien Sommertheater. Wir finanzieren uns immer zu einem Drittel aus den Zuschüssen, die wir von der Gemeinde kriegen, und für zwei Drittel müssen wir aus den Einnahmen uns finanzieren. Und da war jetzt im Augenblick, dass man hat schon im letzten Jahr gemerkt, dass wir letztes Jahr schon nicht genügend Zuschauer gekriegt haben, und heuer war es nochmal schwieriger, und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir beziehen jetzt die Reißleine, und es lässt sich im Augenblick nicht finanzieren. Das heißt aber nicht, dass dieses Sommertheater nicht mehr geben wird. Wir wollen es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Wir wollen es neu aufstellen. Aber man muss mittlerweile anders denken.
Was heißt das? Also vielleicht gehen wir das mal durch, wie die Finanzierung überhaupt läuft. Zwei Drittel über ihre eigenen Einnahmen, ein Drittel über Oberammergau, den Ort selbst. Der hätte ja zum Beispiel ein bisschen mehr zuschießen können.
Ja, mein Gott, die Gemeinden haben im Augenblick auch große Schwierigkeiten. Also man merkt es total, dass das so richtig erholt haben sie sich nicht. Bei uns gibt es natürlich alle 10 Jahre die Passionsspiele. Wir haben letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt, aber es gibt bestimmte Ängste, dass sich das nicht lange halten lässt, und deswegen sind alle zaghaft mit Betriebsmittelzuschüssen oder mit Sponsoring.
Ja, und ansonsten sind die Kosten auch, glaube ich, in die Höhe gegangen, ne, was so Produktionen angeht, gerade auch Sommertheaterproduktionen seit der Pandemie.
Ja, mein Gott, also wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, wir haben 2019, also vor dem Passionsspiel, für den Ton 70.000 Euro bezahlt. Wir sind letztes Jahr plötzlich bei 140.000, also 100%ige Steigerung, und heuer ging es noch höher. Wir haben beim Licht eine 75%ige Steigerung. Wir haben fast in allen Bereichen Steigerungen und haben uns einfach gemerkt, so wie wir es in der Vergangenheit finanziert haben, geht es nicht mehr. Wir müssen jetzt umdenken. Und es war eigentlich jetzt fast höchste Zeit, dass wir doch schnell die Reißleine gezogen haben.
Was heißt das Umdenken? Also wie wollen Sie denn im nächsten Jahr das finanzieren? Das Problem bleibt ja erhalten, oder?
Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich etwas kleiner denken. Wir müssen von vornherein irgendwie versuchen, die Ansprüche, was Ton, was Licht anbelangt, runterzuschrauben, trotzdem irgendwie ein gutes Programm machen. Wir müssen vielleicht im Augenblick ein bisschen mehr denken, welches Stück kann wirklich funktionieren. Wir müssen die Anzahl der Mitwirkenden etwas begrenzen, weil wir haben da draußen immer mit fast 200 Leuten gearbeitet, und vielleicht müssen es dann nur noch 100 sein. Wir müssen einfach an vielen Stellschrauben gemeinsam drehen, dass wir das finanzieren können.
Was heißt das generell für Sommertheater? Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, wenn ich das so höre. Ich meine, das Problem ist ja nicht nur für Oberammergau ein Problem, in Bayern ein Problem, sondern vielleicht auch woanders. Was heißt das für die Zukunft von Sommertheater und seiner Finanzierung?
Ja, gut, wir können uns ja fragen, was bedeutet es überhaupt für die Finanzierung von Theatern? Weil ich merke es natürlich auch in der Stadt München. Also wir haben jetzt eigentlich vom Kämmerer ziemlich klar gesagt, dass die letzte Tariferhöhung der Stadt die Stadt nicht mittragen kann. Wir müssen das selbst finanzieren. Wir kommen also nicht nur im Sommertheater, sondern auch ganz grundsätzlich beim Theater in langsam in Finanzierungsschwierigkeiten. Und ich bin gespannt, wie lange wir das durchhalten oder wie lange das die Städte auch so machen können.
Dabei wäre das ja wirklich ein auch durchaus lokal sehr anschlussfähiges Thema gewesen da von dem Stück. Das wäre ja Ihr Stück gewesen, eine Uraufführung über Matthias Klostermeier. Das war so ein Wilderer, wenn man so will, so ein bayerischer Robin Hood, der Rebell. Ja. Das wäre doch eigentlich ein schöner Stoff gewesen, oder?
Das wäre ein schöner Stoff gewesen. Vielleicht haben wir aber in Oberammergau zu sehr auf die Bibelstücke die Erwartungen laufen vielleicht da eher an die Bibel ran. Und da müssen wir halt im nächsten Jahr dann nochmal ganz genau schauen, wo wir da hinkommen.
Sagt Christian Stückel, der nicht nur Intendant des Münchner Volkstheaters ist, sondern auch jemand, der die Passionsspiele in Oberammergau immer wieder inszeniert und jetzt auch Sommertheater machen wollte, wie schon seit einigen Jahren, aber absagen musste aus finanziellen Gründen. Es wurden nicht genug Karten im Vorfeld verkauft. Ich danke Ihnen sehr und wünsche dennoch viele erfolgreiche Theaterjahre und hoffentlich auch viel Erfolg beim Kampf um die Mittel.
Danke.
Dankeschön. Ich meine, wenn man sich das mal anhört, Barbara Behrendt ist hier, Theaterkritikerin bei uns im Haus. Wir reden natürlich gleich noch über was anderes, nämlich über eine Inszenierung, die Sie heute am Berliner Ensemble gesehen haben. Aber wenn man jetzt Christian Stückel so hört, was die Finanzierung gerade von Sommertheater angeht. Ich meine, es ist eigentlich wirklich eine schöne Sache, in diesen Spielzeitpausen wirklich draußen was finanzieren zu können. Da macht man sich schon ein bisschen Sorgen, ne? Oder?
Ja, wobei ich ihm recht geben muss, dass ich glaube, dass es nicht unbedingt ein Sommertheaterproblem ist, sondern wirklich die Frage ist, was passiert mit diesen Theatern, die sich größtenteils selbst finanzieren müssen, wie das ja in diesem Fall der Fall ist, über die Ticketpreise, über Eigeneinnahmen. Und wenn da dann die Produktionskosten so in die Höhe schnellen, wie das in den letzten Jahren passiert ist, und die Städte dann da quasi nicht eingreifen und nicht nochmal zusätzlich zuschießen, dann hat man eben dieses Problem, was wir aber eigentlich aus ganz vielen anderen Ländern dieser Welt kennen. Wir sind da halt bisher in Deutschland immer super gut aufgestellt gewesen. Aber klar, wenn die Kommunen klamm sind und nicht nochmal ordentlich was zuschießen, dann wird das vielleicht öfters der Fall sein bei Produktionen, die so sehr aus dem eigenen Ticketverkauf auch leben.
Und Sommertheater ist dann vielleicht nicht mehr so selbstverständlich, vielleicht auch nicht gerade seit der Pandemie nicht mehr so wie früher?
Ich weiß gar nicht, ob das so viel damit zu tun hat. Also es gab ja im letzten Jahr auch nochmal diesen Vorstoß zu sagen, warum gibt es überhaupt im deutschen Theater eine Sommerpause? Wieso spielen wir eigentlich nicht durch? Also da gibt es auch immer wieder Ambitionen zu sagen, die Leute sind doch da, die Touristen sind doch da, lasst uns doch die Theater offen halten. Ich glaube tatsächlich, dass es ein generelles Finanzierungsproblem ist, dass wir aber wahrscheinlich in den nächsten Jahren da auch nochmal mehr drauf stoßen werden.
Sie sind aber hier wegen eines anderen Stücks, nämlich am Berliner Ensemble. Sie kommen aus dem Berliner Ensemble. Gab es heute Abend eine Uraufführung? Ich vermute mal, dass das Berliner Ensemble weitestgehend ausverkauft war. Bei Uraufführungen ist es ja meistens auch so, bei Premieren sowieso. Und das sind ja auch zwei Autorinnen, wenn man so will, des Abends, die schon sehr erfolgreich waren mit It's Britney, Bitch, über eben Britney Spears, nämlich Sina Martens und Lena Brasch, die jetzt etwas Neues auf die Bühne gebracht haben, so kurz vor der Fußball-EM, könnte das passende Stück sein, nämlich über Spielerfrauen. Also ich meine, das ist ja wirklich eines der heftigsten Klischees, wahrscheinlich, die es überhaupt gibt, so aus der Profifußballerwelt. Also man hat so die Vorstellung, bei Spielerfrauen auf Instagram mit Luxusprodukten eine Scheinwelt schaffen, in der VIP-Lounge im Stadion dem Profiprinzen zujubeln. Was sind das hier für Spielerfrauen?
Ja, das Interessante an diesem Abend ist, oder auch das Seltsame, dass wir gar nicht viele Spielerfrauen kennenlernen und dass der Abend eigentlich erst bei seinem Thema ankommt, im letzten Viertel, würde ich mal sagen. Also es beginnt erst mit einem Solo von Sina Martens, wo sie klar macht, dass wir doch eigentlich alle Fußballfans sind, dass wir eigentlich alle Teil dieses Systems sind, dass wir alle Fußball lieben. Dann gibt's eine Szene mit Robert Oppenheimer, der hier nicht nur die Atombombe erfunden hat, sondern auch den Fußball und dann quasi seinen Fußball erklärt und es quasi um die Gründung und den Mythos des Fußballs geht, was irgendwie komödiantisch und komisch sein soll. Dann gibt es eine Szene wie Mats Hummels, einem Mann, die Freundin ausspannt. Dabei hätte dieser Mann doch selbst gern auf Mats Hummels und auf dessen Matratze gelegen. Also es versucht so einen komischen, unterhaltsamen Beginn und irgendwann wird es dann zwar ein bisschen kritischer, da geht es dann auch um Schiedsrichterinnen in diesem Beruf und es geht um die Mutter von Luis Rubiales zum Beispiel und den Kuss ihres Sohnes bei der Frauen-WM und ihren Hungerstreik, den Hungerstreik der Mutter, was sich dann ausweitet in so einen Exkurs über Hungerstreiks schlechthin. Also irgendwie geht es so um alles rund um Fußball, was man halt so aufschnappen kann. Ich bin jetzt überhaupt keine Fußballexpertin, aber selbst ich habe viele dieser Geschichten schon gelesen oder davon gehört gehabt. Und zu den Spielerfrauen kommt es eigentlich, wie gesagt, erst so richtig in den letzten 20 Minuten und das klingt dann so.
Ich wusste, wenn ich weniger als super werde, dann ist hier Schluss. Also war ich super. Super toll, super gemacht, super geschminkt, super im Bett.
Ja, da hört man schon diesen Erwartungsdruck, aber also da wird es dann tatsächlich auch ein bisschen kritischer, was diese Frauen angeht. Da lernen wir dann auch ein Paar kennen. Diese Frau ist Teil eines Paars, bei dem der Spieler so ein ziemlich debiler Narzisst ist und diese Frau eben abwertet ohne Ende. Und sie geht dann daran auch letztlich zugrunde. Das ist schon, ja, eigentlich auch eine schlimme Opfergeschichte. Aber auch das ist dann irgendwie als solches Klischee erzählt mit so einem Dumpfbacken-Fußballspiel. Man weiß gar nicht so richtig, ob sich die Produktion jetzt eigentlich über diese Paare lustig machen will oder nicht.
Man hatte eigentlich die Erwartung, wenn man das so hört, dass es schon so ein feministisches Stück ist, was eben auch in dieser patriarchalen Profifußballerwelt mal ordentlich zeigt, wo es Probleme gibt und wo etwas besser werden sollte, gerade auch was das Frauenbild angeht. Aber das scheint hier gar nicht zum Zuge zu kommen.
Also viel zu wenig. Das liegt, glaube ich, auch schon am Text. Also der Text wurde geschrieben von Laura Dabelstein und Leo Meyer. Laura Dabelstein hat auch schon bei It's Britney Bitch mitgeschrieben. Und diese zwei, ja, das sind eher so Szenensplitter, die da verfasst haben, die aber nicht zu so einem richtigen Ganzen werden. Und es gibt schon hier und da auch mal so einen emanzipatorischen Moment. Also es gibt zum Beispiel die Figur Queen Victoria, das ist dann eben Victoria Beckham, die es ja tatsächlich geschafft hat, eine Ikone zu werden neben ihrem Ehemann, neben David Beckham, und die eben nicht daran zugrunde gegangen ist, sondern die ihr eigenes Imperium aufgebaut hat. Die wird der hier halt eben auch so als Positivbeispiel gesehen. Aber davon abgesehen ist es doch eher eine Opfergeschichte. Also die Ehefrau, die von ihrem Fußballer-Ehemann beziehungsweise von dessen Berater zur Abtreibung gezwungen wird. Und am Ende eben ein ganz bedrückendes Solo von Sina Martens. Die Ehefrau, die sich umbringt, weil sie nicht mehr kann, nichts mehr ist, nicht mehr sprechen darf. Also es gibt da ja auch diese seltsamen Schweigeklauseln, diese Non-Disclosure Agreements, die es ja tatsächlich in diesem Bereich auch gibt. Da muss man unweigerlich an Kascha Lennart denken und Jerome Boateng. Also Kascha Lennart, die Freundin von Jerome Boateng, die sich ja das Leben genommen hat, und wo auch immer wieder die Frage ist, wie gewaltsam ging es da eigentlich in der Beziehung zu? Also um diese Dinge, da will man schon irgendwie hinkommen. Aber das wird eben nur innerhalb dieser einen Frau gezeigt. Und es ist schwierig, dass es einen überhaupt irgendwie erreicht, weil man diese Frau ja gar nicht richtig kennengelernt hat, weil die meiste Zeit da doch ja auch wieder ein Klischee auf der Bühne verhandelt worden ist.
Also ein eher enttäuschender Abend für Sie?
Ja, ich finde schon. Also ich fand es eben auch so eine interessante Idee zu sagen, wir gucken uns einfach diese Spielerfrauen, diese sogenannten Spielerfrauen, muss man ja sagen, ist ja furchtbar, dass sie immer nur als Spielerfrauen tituliert werden, mal genauer an und schauen, was die eigentlich für ein Leben haben hinter dieser Glitzeroberfläche, die sie ja auch genannt haben. Was sind das eigentlich für Menschen? Und dann kratzt man aber doch wieder nur sehr an der Oberfläche und hat eigentlich, also da gibt es wirklich schon viel mehr bessere Recherchen zu diesem Thema, wenn man sich damit beschäftigen will, als jetzt dieser Abend, der dann einfach nur so einen allerersten Eindruck gibt.
Spielerfrauen am Berliner Ensemble, also zum ersten Mal zu sehen, diese Arbeit von Sina Martens und Lena Brasch für uns beobachtet, sehr kritisch beobachtet von Barbara Behrendt. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Caroline Kuban.
Mit einem Schwerpunkt auf deutschsprachige Literatur hat die internationale Buchmesse in Turin begonnen. Beim Salone Internazionale del Libro in der norditalienischen Stadt geht es bis Montag auch um Bücher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu den eingeladenen Schriftstellern gehören der Träger des Georg-Büchner-Preises 2019, Lukas Berfuß, und der Kafka-Biograf Rainer Stach. Mit besonderem Interesse wird beim Salone del Libro ein gemeinsamer Auftritt der Bestsellerautoren Salman Rushdie und Roberto Saviano erwartet, die wegen ihrer Bücher beide seit Jahren unter Polizeischutz stehen. Die Buchausstellung in Turin zählt zu den wichtigsten Literaturmessen in Europa. Im Herbst ist dann Italien Gastland der Frankfurter Buchmesse, der größten Buchmesse der Welt. Oscar-Preisträgerin Kate Blanchett kann künftig mitentscheiden, wer den Europäischen Filmpreis gewinnt. Die Schauspielerin gehört zu rund 709 Mitgliedern der Europäischen Filmakademie. Darunter sind nach Angaben der Akademie auch die deutschen Schauspielerinnen Eileen Tetzel und Jasmin Tabatabai. Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die Mitglieder der Filmakademie stimmen in etlichen Kategorien über Preisträgerinnen und Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Die Akademie will auch ihre Mitglieder miteinander vernetzen und die Wahrnehmung des europäischen Filmes stärken. Im schwedischen Malmö haben mehrere tausend Menschen gegen die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest demonstriert. Unter den Protestierenden war auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die Kundgebung stand unter dem Motto »Schließt Israel von der Eurovision aus«. Die Demonstranten forderten eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Aus ihren Reihen kamen auch antisemitische Parolen. Die Polizei sprach von einem ruhigen Ablauf. In Malmö lebt der Großteil der palästinensischen Gemeinschaft in Schweden. Seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas vor mehr als 7 Monaten kommt es in der Stadt regelmäßig zu pro-palästinensischen Kundgebungen.
Caroline Kuba mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. So, wir machen jetzt eine Zeitreise mit dem Fotografen Michael Ruetz. Er fotografiert seit 60 Jahren und hat damit einiges zu erzählen. Zum Beispiel über Berlin, wo sich ja zum Glück so viel verändert. Michael Ruetz, Jahrgang 1940, hat begonnen als Fotograf für den Stern. Dann hat er auch die Studentenrevolten fotografiert, war lange Zeit ja auch ein künstlerischer Partner von Josef Beuys. Und er hat sein umfangreiches Archiv inzwischen der Akademie der Künste geschenkt, dieser Michael Ruetz. Poesie der Zeit heißt die Schau, die jetzt auch in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen ist. Und Simone Reber hat sie sich für uns schon mal genauer angeschaut.
Kniehohes Gras wächst auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Der französische Dom trägt noch die Wunden des Krieges. Die Kuppel des deutschen Doms im Hintergrund fehlt. Die Aufnahme von 1966 ist das früheste Foto aus der Serie Timescapes von Michael Ruetz. Im Jahr 2002 hat der Fotograf seine Kamera noch einmal exakt an der gleichen Stelle positioniert. Die Fassade eines neu errichteten Geschäftshauses versperrt jetzt den Blick. Nur durch die Veränderung wird die Zeit sichtbar, sagt Michael Ruetz.
Wenn alles gleich bleibt, ist die Zeit nicht sichtbar. Wir wissen alle, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Aber dieses Wissen heißt nicht sehen. Ja? Und deswegen braucht man diese Timescape-Sequenzen, um die Zeit sichtbar zu machen.
Im Zentrum der hinreißenden Ausstellung Poesie der Zeit in der Akademie der Künste am Pariser Platz steht der rasante Wandel von Berlin. Draußen fotografieren sich Touristinnen in Instagram-Posen vor dem Brandenburger Tor. Drinnen kann man in den Bildern von Michael Ruetz erkennen, wie der gleiche Ort kurz nach dem Mauerfall aussah, kann die Noch-Zeit beobachten. 1991 beleuchten noch Flutlichtscheinwerfer die einstige Grenze. Die Quadriga ist noch nicht vom Restaurator zurückgekehrt. Das Gebäude der Akademie der Künste und das Hotel Adlon stehen noch nicht wieder.
Das Hotel nebenan war im Keller erhalten. Man konnte im Keller ein paar Zimmer mieten. Da gab es noch eine Rezeption und ein Schlüsselbrett. Das habe ich sogar noch aufgenommen. Stellen Sie sich mal, beim Adlon konnte man im Keller noch Zimmer kriegen.
5 Jahre später versperren Kabelrollen den Blick. Ich will das Tatsächliche aufnehmen und nicht das Gewünschte, sagt Michael Ruetz. Das Tatsächliche ist der Wandel der Stadt, die Bauwut, wie der Fotograf das nennt. Am Schlossplatz kann man in einer Projektion beobachten, wie der Palast der Republik langsam verschwindet und der Neubau für das Schloss wächst. Im Zentrum der Stadt scheint die Zeit zu rasen. An ihren Rändern zeigen sich Veränderungen langsamer. Auf einem ehemaligen Autobahnabschnitt braucht die Natur 20 Jahre, um die Trasse zu übernehmen. Der Eindruck, dass die Zeit mal schnell und mal langsam vergeht, trügt, sagt der Fotograf.
Die Zeit ist weder lang noch kurz. Die Zeit beginnt nie und endet nie. Und wir denken allzu leicht, wir haben Zeit, aber die Zeit hat uns. Die Zeit übt eine unbedingte Herrschaft aus und ist nur ein anderer Name für Gott, glaube ich. Es geht nichts ohne Zeit und die Zeit regiert in alles hinein. Und wie macht man dieses unsichtbare Fluidum sichtbar?
Einmal ging dem Fotografen beinahe der Atem aus. Das Projekt der Timescapes drohte stecken zu bleiben in der Fülle der Bilder und Informationen. Michael Ruetz bat die Künstlerin Astrid Köppe, in seinem Archiv Ordnung herzustellen. Sie half auch, die genauen Kamerapositionen von einst wiederzufinden.
Ganz konkret muss man einfach schauen, wie ist es da im Hintergrund in der Sichtachse? Auf welcher Höhe ist dieser Schornstein, den ich sehe? Schneidet das Gebäude im richtigen Abstand zu der nächsten Fensterbank? Man muss sich ja einfach dann wirklich vor und zurück und links und rechts bewegen wie eine Krabbe und schauen, wo ist der Punkt, wo auf einmal alles passt.
Im letzten Raum ist dann der große Atem der Zeit zu spüren, der Wechsel des Wetters über einer süddeutschen Landschaft, Blitz und Sonnenschein, Schnee und Baumblüte. Die Hügelkette verändert sich nie, nur die Atmosphäre, das Universum.
Ich spüre die Zeit immer. Ich bin nun sehr, sehr alt geworden und es ist mir klar, was das bedeutet, dass der Tod immer näher rückt. Man weiß nur nicht wann. Man kann damit rechnen, aber man kennt seinen Zeitpunkt und seine Absichten nicht. Also mir ist schon klar, dass die Zeit auf mich wartet und die Zeit sich auch an sich reißt, wenn es soweit ist. Ja? Damit müssen wir alle rechnen.
Die bemerkenswerte Gelassenheit gegenüber der Endlichkeit der eigenen Zeit macht den Besuch dieser Ausstellung zu einem beglückenden Erlebnis. Michael Ruetz wandelt das kunsthistorische Motiv der Vergänglichkeit ab und wird zum Beobachter der Veränderung. Er sei sich bei seiner Arbeit vorgekommen wie ein Kapitän, der seinen Dampfer zwischen zwei Leuchttürmen hindurch steuert. Schiffbruch hat er allerdings nie erlitten, sagt Michael Ruetz.
Ich kann nur sagen, dass ich im Leben unendlich viel Glück gehabt habe. Ich weiß nicht, warum ich immer so viel Glück habe. Es passiert mir immer wieder, dass ich aus gefährlichen Situationen heil herauskomme, dass mir ein Vorhaben gelingt, dass ich das bekomme, was ich möchte. Ich weiß nicht, warum Gott mich mit so viel Glück segnet. Irgendwas scheint er ja an mir zu finden.
Zum Beispiel diese Fotografien, die jetzt also in Berlin zu sehen sind, in der Akademie der Künste am Pariser Platz und das bis zum August. Timescapes, also Fotografien von Michael Ruetz, für uns schon gesehen von Simone Reber. Und jetzt kommen wir zu einer spektakulären Wiederentdeckung, nämlich einer Oper, die 250 Jahre lang nicht gespielt wurde. Von niemand Geringerem als Christoph Willibald Gluck. Das ist der Mann, der ja Orpheus und Euridike komponiert hat. Mit der berühmten Arie Che faro senza Euridice. Und er hat eben auch was hinterlassen, was in Vergessenheit geraten ist. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass es falsch war, das in Vergessenheit geraten zu lassen. Jeweils, wenn man sich anschaut, was also diese Gluck-Festspiele in Bayreuth mit der Eröffnung dieser Oper alles vorhaben. Der Sound von heute Abend, und zwar nicht vom Grünen Hügel in Bayreuth, sondern vom deutlich älteren Opernhaus unten in der Stadt, im markgräflichen Opernhaus aus der Gluck-Ära. Für uns gesehen diese Aufführung von La Clemenza di Tito hat Franziska Störz. Schönen guten Abend.
Hallo aus Bayreuth.
Also eine ganz besondere Inszenierung, eine Wiederentdeckung, die sich gelohnt hat.
Ja, absolut. Also Inszenierung eben nicht konzertant, aber die Inszenierung hat das Opernhaus geliefert, weil eben in diesem wunderbaren Barockprospekt, der ganz geöffnet war, auch mit unterschiedlichen Lichtstimmungen, das ganz toll wirkte, dass eben die Solistinnen und Solisten einfach nur in schönen Kleidern aufgetreten sind hinter einem Pult. Aber es gab eben auch einen Erzähler. Thorsten Danner hat als Sprecher sehr launig und informativ durch diese Oper geführt, und das braucht so eine Wiederentdeckung, damit sie auch heute zündet, finde ich, das war ein langer, aber unterhaltsamer Abend mit großartiger Musik.
Was muss man denn über die Geschichte wissen, um diese Oper zu verstehen?
Also Titus ist ein römischer Kaiser, hat zu der Zeit geherrscht, als Pompeji verschüttet wurde, als der Vulkan dort ausbrach, und er zeichnete sich aus durch große Mildtätigkeit. Jedenfalls wird ihm das nachgesagt, das ist jetzt die Legende für diese Opernfigur des Titus, dass er eben sogar seinen Todfeinden vergeben hat, anstatt sie zu verurteilen. Es gab natürlich da immer politische Widersacher, und da ist eben vor allen Dingen die Liebe auch im Spiel. Da gibt es eine heiratswillige, auch Adlige, die Vitellia, die das auf den Titus abgesehen hat, ihn aber nicht bekommt und dann auf Rache sinnt und dann eine Intrige spinnt und diverse Freunde auch von Titus dazu anstiftet, ihn zu töten. Und das wird auch versucht, wird aber vereitelt, und dann kommt hinterher die Frage, wie urteilt dieser Titus, und er vergibt. Das ist eben das Besondere, und man muss das in den Kontext setzen von 1752, eben Aufklärung, Voltaire. Diese Oper wurde eigentlich geschrieben, um die Herrschenden zu erziehen. Also da gibt es eben diese Idee, dass durch die Kunst auch den herrschenden Königen einfach vorgemacht wird, wie sie es besser machen sollen.
Dann schlage ich vor, dass wir einfach mal vielleicht Titus hören, eine Arie, gesungen von Arko Bijevic, die Notwendigkeit, Gutes zu tun.
Thank you.
Hat Sie das gesanglich auch überzeugt, was Sie dort Abend gesehen haben?
Ja, genau, unbedingt. Also es spielt das Barockorchester der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach unter der Leitung eben von Michael Hofstetter, der ist Dirigent, aber er ist eben auch der geschäftsführende Intendant der Gluck-Festspiele und der hat dieses Programm ja auf den Plan gesetzt. Er will nämlich den sehr viel bekannteren Titus, also La Clemenza, die Tito von Wolfgang Amadeus Mozart, mit diesem Gluck vergleichen. Und das wird sicherlich sehr spannend, denn am Samstag gibt es dann eben den Mozart hier in dem Opernhaus auch zu sehen. Es gibt da ein paar kleine Unterschiede, eben auch in der Art der Besetzung. Und da muss man sagen, dass der Titus ist auch bei Mozart eben ein hoher Tenor, so ähnlich wie das hier bei Gluck ist. Aber der Sesto, eben sein Freund und dann abtrünniger, ja fast Mörder, wird eben bei Gluck von einem Sopranisten gesungen. Der hat das noch für einen Kastraten geschrieben, für Caffarelli. Der war großartig in Neapel 1752. Und hier ist eben jetzt heute Bruno de Sa, der eigentlich als männlicher Sopranist eine Ausnahmestellung hat, gerade unter allen Stimmfächern und auch den Countertenören. Das ist wirklich ein Sopranist mit enormen hohen Koloraturen, wie die der Königin der Nacht. Und der hat diesen Sesto gesungen. Es ist eine absurde Koloraturpartie, wie auch dann die der Frauen. Also hier war ein Koloraturfest zu hören, aber immer nicht nur bravourös, sondern eben mit sehr, sehr viel Seele und Herz. Das zeichnet Glucks Musik aus. Also das waren eben wirklich die Besonderheiten.
Und das eben auch, und das macht ja auch dieses Gluck-Festival, glaube ich, aus, tatsächlich in diesem markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Also nicht oben auf dem grünen Hügel, sondern eben das ältere Opernhaus, was ja auch frisch saniert ist und vielleicht eine besondere Akustik hat, ein besonderes Erscheinungsbild aus der Gluckzeit. Also das ist ja auch schon, wenn man so will, Teil der Inszenierung. Also wenn man jetzt von einer Inszenierung sprechen kann, die keine ist, wie gesagt, konzertant, aber dennoch, oder?
Ja, genau. Also das ist natürlich der absolut richtige Spielort für diese Werke. Auch die Mozart-Oper wird hier gespielt am Samstag, aber durchaus szenisch. Das ist ein Gastspiel auf Pilsen. Also Hofstetter hat hier eben gerade in dieser kurzen Zeit versucht, zwei ganze Opern gegenüberzustellen. Diese heute konzertant, die andere szenisch. Und dann gibt es eben noch bravouröse Solistenkonzerte eben von den führenden Sopranisten unserer Zeit, die alle Gluck, Mozart, aber auch Barockkomponisten gegenüberstellen. Da gibt es viele Möglichkeiten, sowohl musikalisch durch die Zeiten zu reisen und dann auch Vergleiche und Verbindungen herzustellen, als auch inhaltlich eben über dieses Motto der Festspiele, über die Menschlichkeit der Mächtigen. Das ist ja auch sehr philosophisch und lohnt sich drüber nachzudenken, unbedingt in unserer Zeit.
In ganzer Länge auch dann La Clemenza di Tito bei uns im Programm und zwar am 15. Juni ab 19 Uhr in gesamter Schönheit, also La Clemenza di Tito, diese ganz besondere Wiederentdeckung, die so lange nicht mehr zu hören war, über viele, viele Generationen hinweg. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass eine Oper von einem ziemlich bekannten Komponisten wie Gluck überhaupt so untergehen konnte?
Ja, wie gesagt, ich vermute, es ist einfach ursprünglich für einen Hof geschrieben und in der Zeit, in der dann die Königshäuser abgeschafft wurden und man sich anderen Themen und Sujets lieber zugewandt hat, ist diese Oper untergegangen. Ich meine, Gluck hat sich einfach auch einen größeren Namen gemacht durch seine Reformopern, durch seine späteren Werke. Sie haben den Orpheus erwähnt, aber auch die Iphigenie. Da hat er sogar das Material aus diesem Tito wiederverwendet. Es gibt eine Arie des Sesto, die er dann im musikalischen Material in seiner Iphigenie in Aulis wiederverwendet hat. Und irgendwie gab es dann einfach bessere Werke. Er hat sich vielleicht selbst übertroffen, der gute Herr Gluck. Aber es hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, dieses Werk hier zu entdecken.
Und vielleicht muss sich Mozart dann doch auch warm anziehen mit seiner Clemenza di Tito. Das kann man ja selber beurteilen, wenn man nach Bayreuth fährt. Also dort zu den Gluck-Festspielen La Clemenza di Tito von Christoph Willibald Gluck heute Abend. Also zum ersten Mal nach langer, langer Zeit wieder zu hören unter der musikalischen Leitung des Intendanten dieser Gluck-Festspieler Michael Hofstetter. Und wie gesagt, Mozart wird auch nochmal dagegen gestellt. Franziska Stürz, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke.
Sehr gerne.
Wir greifen den Ding schon ein bisschen voraus und schauen in die Feuilletons vom 10. Mai. Klaus Bukatzki tut das.
Meine Eltern hatten mich dazu erzogen, jedem Menschen erst einmal mit Respekt zu begegnen. Das sagt die Sängerin Bonnie Tyler im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, wenn doch alle Menschen dem nur folgen würden. Der iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammed Rasulov ist Berichten zufolge zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, lesen wir im Berliner Tagesspiegel. Vor seiner Inhaftierung hatte er sich kritisch zu dem Einsturz einer Einkaufspassage in der Stadt Abadan mit vielen Toten geäußert. geäußert. Wird eine Meldung der deutschen Presseagentur dpa wiedergegeben. Demnach verurteilte ein Gericht in der Hauptstadt Teheran den 52-Jährigen zu 8 Jahren Haft, von denen 5 Jahre vollstreckt werden können. Und zudem soll der Regisseur mit Peitschenhieben bestraft werden. Wozu wurden die Teheraner Richter wohl von ihren Eltern erzogen? Die pro-palästinensischen Proteste an deutschen Universitäten werden teils mit Polizeigewalt beendet, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In diesen Tagen ist von Helsinki bis Valencia eine neue Protestwelle an europäischen Universitäten losgebrochen, schreibt Thomas Kiel. Mit unterschiedlichem Erfolg wurde versucht, Universitätsgebäude zu besetzen und Protestlager zu errichten. An der Berliner Humboldt-Universität und der Freien Universität FU griff die Polizei ein und Wissenschaftler protestierten in einem offenen Brief gegen diese Maßnahmen. Die Unterzeichner werfen dem FU-Präsidium vor, die Versammlungsfreiheit missachtet und den Demonstranten kein Dialogangebot gemacht zu haben. Dass diese an Gesprächen mit dem verhassten Gegenüber kein Interesse zeigten, irritiert sie so wenig wie die kaum versteckten Aufrufe zur Gewalt, meint Thomas Kiel und erinnert an eine erste Hörsaalbesetzung an der Freien Universität nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres. Jüdische Studenten wurden damals am Betreten des Hörsaals gehindert. Später wurde ein jüdischer Student von einem pro-palästinensischen Kommilitonen brutal zusammengeschlagen. Mit den Zielen der Demonstranten wollen die Unterzeichner des Briefes, wie sie erklären, nicht direkt zu tun haben. Man schaut lieber zu, wie andere bedroht und eingeschüchtert werden und wäscht seine Hände in Unschuld. Ein anderes grauenhaftes Massaker begingen islamistische Terroristen am 13. November 2015 in der Pariser Konzerthalle Bataclan. Um 21.40 Uhr fielen die ersten Schüsse. Im Publikum hielten sie sie zunächst für Knallkörper, lesen wir in der Süddeutschen. Die Terroristen töteten 90 Konzertbesucher und verletzten 413. Das Attentat überlebte Friedke Wild. Arbeiten konnte er nicht mehr, das Erlebte lastete zu schwer auf seiner Psyche, beschreibt Oliver Meiler die Folgen. So begann er Comics zu zeichnen. Das war immer sein Traum gewesen, früher eine Schwärmerei, nun war es Selbsttherapie, ein posttraumatisches Suchen nach Sinn in diesem Graben vor der Bühne des Bataclan. Mon Bataclan kam 2016 heraus, weniger als ein Jahr nach der Nacht des Terrors. Es war der erste Comic seines Lebens. Wie viele Protestlager hat es an deutschen Universitäten eigentlich schon gegen solche islamistischen Attentate gegeben? Der Zeichner Friedke Wild, heißt es nun traurig in der Süddeutschen, hat sich nach langem, oft öffentlichem Kampf gegen sein Trauma aus jener finsteren Nacht das Leben genommen.
Klaus Burkatzky aus den Feuilletons vom 10. Mai. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.